eins habe ich doch noch vergessen. Dem Thema lese ich jetzt aus Römer 9, die Verse 10 bis 21. Römer 9, 10 bis 21. Nicht allein aber bei ihr war es so, sondern auch bei Rebekka, als sie von einem von unserem Vater Isaak schwanger war. Denn als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz Gottes bestehen bliebe. Nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Auf keinen Fall. Denn er sagt zu Mose, ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme, und werde Mitleid haben, mit wem ich Mitleid habe. So liegt es nun nicht an dem Wollenden, auch nicht an dem Laufenden, sondern an dem erbarmenden Gott. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Du wirst nun zu mir sagen, warum tadelt er noch? Denn wer hat seinen Willen widerstanden? Ja, freilich, Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, das ein Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Soweit das Wort. Wir wollen, soweit wir können, uns bitte zum Gebet erheben.
Römer 9 bis 11, zweiter Teil. Wer den ersten Teil am Sonntag vor einer Woche nicht gehört hat, der hat die Möglichkeit, das von unserer Gemeinde-Homepage noch runterzuladen, um dann auch das gesamte Paket in einem hören zu können. Ich kann naturgemäß aus Zeitgründen heute natürlich da keine Wiederholung machen, möchte nur darauf hinweisen, dass hier vorne immer noch der Zettel mit der kleinen Übersicht über den Aufbau von Römer 9 bis 11 hier liegt. So kann also jeder, der das möchte, das nachher noch mitnehmen. Und wenn kein Zettel mehr da sein sollte, auch mir gerne seine E-Mail-Anschrift eintragen. Dann kann ich auch als PDF-Datei ihm diesen Überblick zukommen lassen. Also Römer 9 bis 11, der heilsgeschichtliche Einschub im Römerbrief. Wir haben Römer 1 bis 8, da geht es um unser persönliches Heil. Wir haben Römer 12 bis 16, da geht es um die Ethik, um die Lebensführung, um das, wie lebe ich als Christ. Und mittendrin, Römer 9 bis 11, dieser große heilsgeschichtliche Einschub, die Frage, okay, du hast dein Heil, okay, wir klären noch, wie jeder Einzelne als Christ jetzt auch lebt, aber was ist mit den anderen, vor allem was ist mit dem Volk Israel, aber über das Volk Israel hinaus, auch was ist mit allen Menschen? Hat Gott ein Programm, ein Ziel mit seinem Volk, mit allen Menschen? Erreicht er dieses Ziel? Was ist mit den Verheißungen, die Gott gegeben hat, die Gott gerade auch seinem Volk Israel gegeben hat? Erfüllt er die noch? Man sieht in der aktuellen Gegenwart davon nichts. Israel ist verstockt. Die Masse des Volkes Israel will von Jesus als Messias nichts wissen. Und da ist doch die Frage ganz wichtig. Wie geht's weiter mit Israel? Und Paulus macht in Römer 9 bis 11 eben klar die Frage, wie geht es weiter mit Israel, ist für jeden von uns auch ganz wichtig. Denn wenn er mit Israel nicht ans Ziel kommt, wenn die Verheißungen für Israel unerfüllt bleiben, worauf wollen wir unsere Gewissheit gründen? Dass Gott seine Verheißungen mit uns und mit seiner ganzen Schöpfung erfüllen wird. Wenn es Israel am Ende nicht packt, dann ist auch für jeden von uns hochgradig zweifelhaft, wie das mit uns am Ende ausgeht. Denn wir sind kein bisschen besser als das Volk Israel. Und das wird Paulus klar machen in Römer 9 bis 11, dass gerade an Israel, an dem Verstockungsgericht über Israel, an dem Auswahlhandeln Gottes und dann an dem modellhaft weiterführenden Heilshandeln Gottes etwas deutlich wird davon, dass Israel im Heilsplan Gottes ein Modell ist, wie es letztlich mit allen machen möchte. Paulus geht dieses Geheimnis der Verstockung Israels in Römer 9 bis 11 auf drei Linien an. Erstens zeigt er die göttliche Ursache der Verstockung Israels, Kapitel 9, Verse 14 bis 29. Er zeigt die göttliche Ursache der Verstockung Israels. Dann zweitens, in 9,30 bis 10,21 zeigt Paulus die menschliche Ursache der Verstockung des Unglaubens Israel. Und dann als drittes in Kapitel 11 zeigt Paulus Zweck und Ziel der Verstockung Israels. Wir beginnen mit der ersten Linie, die Paulus hier zieht, mit der göttlichen Ursache der Verstockung Israels, die Verse 14 bis 29 von Kapitel 9. Ausgangspunkt für alle Überlegungen, und das ist wichtig, Ausgangspunkt für alle Überlegungen ist bei Paulus nicht der Mensch und sein Verhalten, sondern der freie Wille und die Souveränität Gottes. An Jakob und Esau zeigt Paulus exemplarisch, Gott handelt souverän. Als die Kinder noch nicht einmal geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, da sagte Gott schon, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Was für ein Satz, da tun sich die Bibelübersetzer auch immer schwer. Den Esau habe ich gehasst, wie kann denn das sein? Gott der Liebe, soll einen Menschen hassen? Das kann doch gar nicht sein. Zum richtigen Verständnis helfen uns zwei Bibelstellen, in denen Jesus auch schon mal vom Hassen spricht. Matthäus 6, Vers 24, da sagt unser Herr, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld. Und dann in Lukas 14, Vers 26, noch einmal so ein Wort Jesu über das Hassen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wir sehen also, wenn Jesus hier vom Hassen spricht, dann spricht er nicht von dieser zugespitzt negativen Emotion, die wir menschlich unter Hassen verstehen. Hier geht es also nicht um ein Hassen im menschlichen Sinn, sondern wenn Jesus hier vom Hassen spricht, immer in dieser Vergleichsweise, dann redet Jesus über eine Vorfahrtsregelung. Was hat Vorfahrt und was muss warten im Heilsplan Gottes? So wie eben auch in der persönlichen Beziehung Jesus sagt, wenn ihr mich als Nummer eins in eurem Leben habt, wenn ich die Vorfahrt habe in allen Entscheidungen eures Lebens, wird das für die anderen um euch rum, bis hin zu eurem Ehepartner, euren Kindern, euren Verwandten, manchmal wirken, als wenn ihr sie hasst, weil ihr sie zurückstellt gegenüber mir. Ein Mensch ohne Gott kann das überhaupt nicht begreifen. Ja, das fängt doch schon, Mensch, Stefan, Henry, kann mir das bei euch doch auch gut vorstellen. Das fängt doch schon sonntags morgens an. Was bleibst denn du hier nie bei mir schön gemütlichen Sonntagvormittag? Schön frühstücken zusammen. Und ihr rennt in die Gemeinde. Das kommt doch an wie, hast du mich? Hast du mich nicht lieb? Ja? Also, das ist eine Vorfahrtsregelung, um die es hier geht. Und überall da, wo Jesus Vorfahrt hat, bedeutet das quasi, wird es empfunden von denen, die jetzt zurückstehen müssen, wie ein gehasst werden. Also, es geht bei diesem Hassen, von dem Jesus hier spricht, um eine Vorfahrtsregelung. Was hat Vorfahrt und was muss warten im Heilsplan Gottes? Hassen bedeutet also hier so viel wie zurückstellen, an die zweite Stelle setzen. Gott erwählt Jakob als Träger der Verheißung und als Werkzeug seiner Heilsgeschichte. Esau hingegen wird im Fortgang der Heilsgeschichte zunächst zurückgestellt. Wir lesen, dass Esau sehr großen Reichtum anhäufte. Der hatte eine schlagkräftige Truppe und der hatte so viel Reichtum, dass er später die Geschenke von Jakob überhaupt nicht brauchte. Das heißt nicht, dass das ein armer Tropf war, der im Leben gar nichts hatte. Aber im Heilsplan Gottes läuft die Verheißungslinie nicht über ihn, sondern über Jakob. Da wird er zurückgestellt. Bei dieser Sachlage stellt sich uns natürlich sofort die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes. Paulus greift das in Vers 14 auch gleich auf. Was sollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Jawohl, würden wir sagen, jawohl. Paulus sagt, das sei ferne, keineswegs, überhaupt nicht dran zu denken. Wenn es um die Gerechtigkeit Gottes geht, beziehungsweise um das, was wir unter gerecht verstehen, dann sind wir ganz schnell entweder in der Rolle des Anklägers oder in der Rolle des Verteidigers. Paulus lässt sich jedoch auf keine dieser beiden Rollen ein. Beide Rollen stehen uns nicht zu. Gott braucht keine Verteidiger. Aber noch viel weniger steht uns die Rolle des Anklägers zu. Was ich immer schon schade fand, Paulus argumentiert jetzt nicht in der Sache. Er erklärt jetzt in diesem unmittelbaren Zusammenhang, das macht er dann später im Verlauf von Römer 9 bis 11, aber hier in diesem unmittelbaren Zusammenhang sagt er uns nicht, Leute, warum sollte denn Gott ungerecht sein? Nein, guck doch mal das und das und das und jenes. Also er erklärt das erstmal noch gar nicht in der Sache, sondern das Erste, worauf Paulus hier reagiert, ist, dass er die Haltung hinterfragt, aus der heraus wir die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes stellen. Dass Gott nicht ungerecht ist, steht für Paulus völlig außer Frage. Schon in Römer 3, Vers 6 hat Paulus auf dieselbe Frage geantwortet, das sei ferne, wenn Gott ungerecht wäre, wie könnte er sonst die Welt richten? Also nicht die Gerechtigkeit Gottes ist für Paulus Anlass zur Sorge und zur Erörterung, sondern Anlass zur Sorge und zur Erörterung ist für Paulus unsere Haltung, die hinter dieser Frage steht. Ist Gott jetzt nicht ungerecht? Vers 20, ja freilich, oh Mensch, wer bist du, der du das Wort nimmst gegen Gott? Wird etwa das Geformte zu dem Former sagen, warum hast du mich also gemacht? Hat der Töpfer nicht Macht, Vollmacht über den Ton, aus derselben Masse ein Gefäß zur Ehre und ein anderes zur Unehre zu machen? Indem der Mensch die Gerechtigkeit Gottes hinterfragt, stellt er sich zwangsläufig Gott auf Augenhöhe gegenüber. Mehr noch, indem der Mensch sich herausnimmt, Gottes Handeln auf Gerechtigkeit zu überprüfen, stellt er sich sogar über Gott. Gottes Handeln wird zum Gegenstand der Überprüfung durch den Menschen. Lasst das nur mal für eine Sekunde auf euch wirken. Ihr befindet darüber, ob Gottes Handeln in dem und dem Fall gerecht oder ungerecht ist. Okay? Steht uns das zu? Das wäre ungefähr so, als wenn eine Mikrobe sich rausnimmt, mal die Rechtsordnung der gesamten Bundesrepublik Deutschland auf Gerechtigkeit zu überprüfen. Wer sind wir, dass wir uns völlig natürlich, ohne dass wir dabei irgendwas empfinden würden, dass wir uns rausnehmen, zu entscheiden, das ist gerecht, wie Gott es macht, und das ist ungerecht, wie Gott es macht. Merkt ihr die Hybris, die dahinter steht? Wir haben damit überhaupt gar kein Problem. Wir haben ein Problem damit, dass Gott oft manche Sachen in unseren Augen ungerecht macht. Aber wir haben überhaupt kein Problem damit, dass wir uns über Gott stellen und mal darüber befinden, was von dem, was Gott da tut, gerecht ist oder ungerecht. Und Paulus sagt, die Gerechtigkeit Gottes, die macht mir keine Probleme. Da bin ich sicher, dass da er immer gerecht ist. Aber eure Haltung, dass ihr euch das rausnehmt, die macht mir Sorge. Wer seid ihr? Wer ist Gott? Gott ist der Töpfer. Wir sind der Ton. Dieses Beispiel gebraucht Paulus hier. Der Töpfer stellt völlig unterschiedliche Gefäße her, mit völlig unterschiedlichen Bestimmungen. Es gibt von Villery & Boch so richtig schönes Kaffeegeschirr. Ganz edle Teile. Villery & Boch stellt auch Klosettdeckel her. Schüsseln, wunderbar, ihr wisst es, das freut mich. Villery & Boch. Eine Firma, ein Hersteller, ein Töpfer. Das eine kommt ins Klo, das andere auf den Festtagstisch. Nicht verwechseln. Ja. Das ist eine Souveränität, die Gott hat. Gott kann sagen, was er mit einem Gefäß, einem Menschen tun möchte, wozu er es bestimmt. Gott hat das Recht, mit uns zu machen, was er will. An dem Satz können wir hängen bleiben, zittern und uns gut überlegen, ob wir den noch ein zweites Mal sprechen. Gott hat das Recht, mit uns zu machen, was er will. Diesen Satz nachzubuchstabieren, wenn Dinge in unserem Leben passieren, die uns überhaupt nicht gefallen, wo wir Gott nicht verstehen, wo wir auch seine Liebe nicht drin erkennen können, auf den ersten Blick, die können einen da ganz schön anfressen. Und da möchte Gott, dass wir wieder dazu durchdringen, zu sagen, du bist der Herr. Du bist mein Herr. Und weil du mein Herr bist, hast du das Recht, mit mir zu machen, was du willst. Gott ist niemand Rechenschaft schuldig. Er ist völlig frei in seinem Tun. Das schmeckt uns gar nicht. Wir sind humanistisch und anti-autoritär geprägt. Wir sind gewohnt, alles zu hinterfragen und uns niemand unterzuordnen. Vor allem aber sehen wir uns als Mitte des Universums und als Maß aller Dinge. Wir müssen es wieder ganz neu lernen, die Gottheit Gottes anzuerkennen und uns dem Willen Gottes unterzuordnen. Doch aufgrund unserer menschlichen Erfahrungen fürchten wir nichts mehr als der Willkür eines anderen ausgeliefert zu sein. Erinnert euch noch an unsere ganzen Transitfahrten von Berlin nach Westdeutschland zu Zeiten der DDR? In dem Moment, wo wir an der Grenze standen, haben wir körperlich erleben können, was Willkür bedeutet. Und ich weiß, an dem Moment, wo du an der Grenze standst, wie ausgeliefert man sich der Willkür gefühlt hat. Und erst in dem Moment, wo man wieder raus war. Damals habe ich gefühlt, was Rechtsstaat bedeutet. Ja?
Wir fürchten uns davor, der Willkür eines anderen ausgeliefert zu sein. Doch diese Angst ist bei Gott ganz und gar unbegründet. Bei Gott bedeutet Freiheit nicht Willkür. Denn Gottes Handeln ist gebunden an sein Wesen. Und die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Dann ist auch sein Wille immer Liebeswille. Selbst da noch auf das Heil der Menschen gerichtet, wo es um die Zwischenstationen Gericht und Verstockung im Heilsplan Gottes geht. Vor diesem Liebeswillen Gottes brauchen wir keine Angst zu haben. Die Freiheit Gottes ist keine Bedrohung, sondern die Grundlage dafür, dass sein Heils- und Liebeswille auch zu seinem Ziel kommen wird. Zu seinem Ziel kommt sein Liebeswille und sein Plan nur aufgrund seiner 100%igen Freiheit. Wäre das nicht so, dann würde es keine Heilsgewissheit für niemanden von uns geben. Alles, was in uns begründet ist, wird an uns scheitern. Und wenn es nur zu 5% oder zu 3% in uns begründet ist oder zu einem, dann reicht am Ende dieses eine niedrige Prozent aus. Daran wird scheitern. Darum ist diese Verkündigung von diesem souveränen Gott, der sagt, ich erbarme mich, wessen ich mich erbarme. Und ich verstocke, wen ich verstocke. Ich mache das, wie ich das will. Weil Gott Liebe ist, ist das die einzige Gewähr dafür, dass es am Ende, im wahrsten Sinne des Wortes, alles gut wird. Nur deshalb. Gericht und Gnade. Erwählung und Verstockung haben es eben nicht mit einem letzten Errettet oder Verlorensein zu tun, sondern mit den verschiedenen Etappen des Heilsweges, mit der Zugehörigkeit zu den verschiedenen Heilsabteilungen Gottes im Rahmen seines Heilsplanes. Die Auserwählten Gottes sind die Ersten, aber nicht die Einzigen, die Gott rettet. Auserwählung meint bei Gott nicht Auserwählung zur Errettung für die einen und zur ewigen Verdammnis für die anderen, sondern meint Auserwählung zum Dienst als Heilsträger und Heilsvermittler an den anderen. Durch die Auserwählten soll das Heil weitergetragen werden zu denen, die in einer späteren Abteilung dran sind. Auserwählung ist bei Gott kein abschließender Punkt, sondern ein zur nächsten Heilsabteilung führender Doppelpunkt. Und interessant ist auch, wie Gott sein Auserwählungshandeln da ansetzt. Das beschreibt Paulus in 1. Korinther 1, 27 bis 29. Das, was nichts ist in den Augen der Welt, das Schwache, das Unedle, das Törichte, das hat Gott erwählt. Das heißt also, Gott beginnt sein Auserwählungshandeln, indem er von ganz unten mit dem letzten Schrott anfängt, sein Heil zu wirken. Also er rollt das Feld von unten auf. Aus dieser Perspektive ist also auch das Auswahlhandeln Gottes ein Grund zum Staunen und zum Anbeten. Aber eben immer nur dann, wenn wir die heilsgeschichtliche Zielführung in dem Allen erkennen. Deshalb können meines Erachtens die großen Fragen um Auserwählung und Verstockung nur vom heilsgeschichtlichen Bibelverständnis her befriedigend beantwortet werden. Und es ist mir unbegreiflich, wie man das ohne diese Perspektive auf die Reihe kriegen will, mit Auserwählung und Gerichtshandeln Gottes. Ich werde begnadigen, wen ich begnadige. Ich werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. So denn, wen er will, begnadigt er, und wen er will, verhärtet er. Das
ist die göttliche Ursache für die Verstockung Israels. Ist aber als Kehrseite auch der Grund dafür, dass wir hier heute sitzen. Denn die Verstockung Israels ist der Grund für unsere Erwählung als Gläubige aus den Nationen. Nur durch die Verstockung Israels können wir heute hier sein. Und das finde ich auch wieder so doll, dass selbst da, wo Gott im Gericht handelt, in der Verstockung an Israel, in der Beiseitestellung Israels, im Gericht über Israel, selbst da kommt bei Gott noch Heil raus. Denn da, wo er Israel in der Masse verstockt, geht das Heil jetzt weiter zu den Nationen. Paulus wird das später ausführen. Er sagt, wenn schon das Gericht Gottes so viel Heil bewirkt, was muss erst am Ende an Heil rauskommen, wenn ganz Israel errettet werden wird? Also, wir haben hier die göttliche Ursache für die Verstockung Israels, Gottes Souveränität. Und jetzt wenden wir uns, oder besser, Paulus wendet sich jetzt in Kapitel 39 bis 10, 21 der menschlichen Ursache für die Verstockung Israels zu. Kapitel 9, Vers 30. Was sollen wir nun sagen? Dass die von den Nationen, die nicht nach Gerechtigkeit strebten, denen Gott herzlich egal war, Gerechtigkeit erlangt haben. Eine Gerechtigkeit aber, die aus Glauben ist. Israel aber, einem Gesetz der Gerechtigkeit nachstrebend, achernd und eifernd, nicht zu diesem Gesetz gelangt ist. Warum? Weil es nicht aus Glauben, sondern als aus Werken geschah. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, an Jesus, dem Stein des Anstoßes. Denn ich gebe ihnen Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach Erkenntnis. Denn da sie Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Hier kommen wir also zu der menschlichen Ursache der Verstockung Israels. Und das ist ja eine ganz wichtige Ergänzung. Die Verstockung Israels hat auch eine menschliche Ursache. Würden wir nur die göttliche Seite betrachten, hätten wir ein einseitiges und damit unvollständiges Bild. Wenn man die bisherigen Linien von Römer 9 in menschlicher Logik einseitig weiterzieht, dann landet man ganz schnell in einem der Bibel völlig fernliegenden Fatalismus und zieht Schlussfolgerungen, die anderen Aussagen der Bibel widersprechen und die zu einem ungesunden Glauben und Leben führen. Hier könnte man Bücher füllen mit dem, was einseitige menschliche Schlussfolgerungen, die sich nicht vom Schriftganzen haben korrigieren lassen, angerichtet haben. Wir dürfen deshalb, das ist ganz wichtig dabei, nicht im Entweder-Oder menschlicher Logik denken, sondern müssen uns auf das Sowohl als auch der göttlichen Überlogik einlassen. Gott hat die auf seiner göttlichen Ebene einheitliche Wahrheit auf unsere menschliche Ebene heruntergebrochen in zwei bipolare Wahrheiten, die nur zusammen betrachtet die ganze Wahrheit ergeben. Und deshalb bleibt das wiederum steht geschrieben, ein ganz wichtiger Grundsatz der Schriftauslegung. Wir kennen es doch in der Physik. Strom fließt zwischen Plus und Minus. Ansonsten passiert da gar nichts. Der Arm kann bewegt werden durch die gegensätzliche Muskulatur des Beugers und des Streckers. Ja, seid ihr, was hat denn Gott da gemacht? Ja, der eine ackert gegen den anderen, das ist ja ein Wahnsinn. Die kämpfen gegeneinander. Na, so eine Torheit. Nein, nur dadurch ist Bewegung möglich, ist Leben möglich. Also es braucht, dass dieses bipolare Spannungsfeld in der Physik, in der Biologie, in unserem Körper, überall sehen wir dieses Prinzip, dass Leben, Dynamik nur da möglich ist, wo Gott in dieser Bipolarität dieses Leben geschehen lässt. Und wir?
Wir müssen die bipolaren Aussagereien der Bibel zusammenhalten.
Und alle Probleme in den Gemeinden, ich sage das mal so pauschal, liegen darin, dass die einen nur die eine Seite und die anderen nur die andere Seite betonen. Die einen halten immer nur Gott macht, Gott macht, Gott macht, wir müssen nicht hoch. Und die anderen sagen immer, aber wir müssen doch, aber wir müssen doch, aber wir müssen doch. Und es kommt nicht zueinander.
Paulus sagt, beides. Beides gilt gleichermaßen. So wie Jesus ganz Gott war und ganz Mensch, so gilt noch hier die Linie menschlicher Verantwortung und göttlicher Souveränität, beide gleichermaßen. Wiederum steht geschrieben.
Derselbe Paulus, der sagt, also liegt es nun nicht an dem Laufenden. Der sagt in 1. Korinther 9, Vers 24 auch,
lauft also, damit ihr den Kaufpreis erlangt.
Und das ist kein Widerspruch. Wir müssen einfach nur jedes Wort an der Stelle stehen lassen, wo es hingehört. Wir können uns die Gnade Gottes nicht verdienen, aber wir sollen die empfangene Gnade Gottes mit ganzem Einsatz unseres Wollens und Laufens ausleben. Und übertroffen hat das Paulus in 1. Korinther 15, Vers 10 formuliert. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Punkt. Es geht weiter. Und seine Gnade gegen mich ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Ups.
Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war.
Merken wir, wie das hier bei Paulus zwischen alles Gnade und gleichzeitig auch voller Einsatz, wie das hin und her geht? Er sagt, das ist alles nur Gnade, dass ich das bin, was ich bin. Aber diese Gnade, die ist jetzt bei mir auch nicht einfach nur so verpufft. Das war nicht einfach nur so eine Chipstütengnade im Fernsehsessel, frommer Behaglichkeit. Sondern das war eine Gnade, die hat Paulus enormen Gang gesetzt. So, dass er sagen kann, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Und sagt, aber halt, damit ihr das nicht missversteht. Auch das war eigentlich wieder die Gnade Gottes in mir.
Ja, so lebt das bei Paulus einheitlich zusammen. Wird nicht gegeneinander ausgespielt, gehört zusammen.
Und wie diese beiden Linien, menschliche Verantwortung, göttliche Souveränität, wie die letztlich zusammengehören, ist für mich unübertroffen anschaulich am Jona. Gott sagt zu Jona, geh nach Ninive. Ninive sagt, nein, und geht in die entgegengesetzte Richtung. Gott sagt, Sturm kommen, Fisch kommen. Und am Ende landet Jona wo?
In Ninive.
Aber die Anreise war anders, als sie hätte ursprünglich sein können. Die 3 Tage im Bauch des Fisches war nicht angenehm. Das war ein Umweg, der nicht hätte sein müssen. Ans Ziel kommt Gott alle Male. Aber ob auf dem kürzesten Weg oder auf Umwegen des Gerichtes, des Sturmes, des Fisches, das hat etwas zu tun mit der Freiheit, die Gott uns schenkt in unserer Entscheidung auf sein Gebot.
Aber das ändert nichts daran. Am Ende?
Am Ende ist Jona wo? In
Ninive.
Nur der Weg dahin. Der hat sich unterschieden nach Gehorsam oder Ungehorsam. Und genau das ist auch der Grund für die Verstockung Israels. Gott wird mit Israel an sein Ziel kommen. Keine Frage, das wird Paulus gleich in Römer 11 entfalten. Aber der Umweg Israels über Gericht und Verstockung, der hat eben nicht nur etwas mit dem erwählenden und verstockenden Willen Gottes zu tun, sondern auch mit dem Unglauben Israels. Israel hat sich in der Masse dem göttlichen Heilsweg des Glaubens verschlossen und versucht bis heute, das ist heute noch absolut genauso aktuell, bis heute, auf dem Weg des Gesetzes und der Werke vor Gott gerecht zu werden. Paulus sagt jetzt in Kapitel 10, Vers 2 was ganz Starkes.
Sie haben Eifer für Gott, aber nicht nach Erkenntnis.
Aha.
Eifer allein reicht also nicht.
Man kann eine Menge Eifer an den Tag legen,
und trotzdem das Ziel verpassen, wenn es eigener, falscher, menschlicher, religiöser, fanatischer, blinder Eifer ist.
Und deshalb ist der so viel geäußerte Satz von manchen Menschen, die für bestimmte Projekte, Ziele, Ideologien, Religionen einen unglaublichen Eifer zeigen, wo man als Christ manchmal daneben steht und sagt, Manometer, das wünschte ich mir mal für mein Leben und unsere Gemeinde, dass wir so einen Eifer zeigen würden für den Herrn. Kann ich mir 10 Scheiben von abschneiden.
Aber Eifer allein rettet nicht. Eifer allein führt nicht ans Ziel. Ich kann mit aller Muskelkraft in meinem kleinen Kanu so richtig Dampf geben. Wenn ich auf der falschen Spur bin, komme ich trotzdem nicht ans Ziel, egal wie sehr ich paddle.
Das ist das Schicksal aller Religionen, allen menschlichen Bemühens. Ohne Glauben, ohne Jesus, ohne Erkenntnis der biblischen Gottesoffenbarung führt aller Eifer doch nicht ans Ziel. Paulus schreibt, sie haben sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Aha. Der Gerechtigkeit Gottes muss man sich also unterwerfen, indem man sich schuldig bekennt, indem man alles andere fahren lässt und nur noch auf die Gnade Gottes in Jesus Christus sein Vertrauen setzt. Doch der stolze und eigenwillige Mensch will sich dieser Gnade Gottes nicht unterwerfen. Das habe ich doch nicht nötig. Sondern er versucht lieber auf anderen Wegen das Heil zu finden. Jede Religion und Ideologie kann von ihren Leuten verlangen, was sie will. Die Menschen werden es versuchen, werden es tun. Werden rumkrampfen und versuchen, alle möglichen sinnvollen oder sinnlosen Listen abzuarbeiten, um das Heil zu finden. Aber sag ihnen mal, du brauchst einfach nur an Jesus glauben und das annehmen, was er dir schenkt. Dann kommt nur ein überlegenes Lachen. Jeden Schrott jagt der Mensch hinterher. Aber das Geschenk Gottes in Jesus annehmen? Nein, da sind wir zu stolz. Da haben wir doch mehr zu bringen, als dass sie uns der Gerechtigkeit Gottes unterwerfen. Der Stolz, der Eigenwille, die Eigenleistung, das ist das Problem des Menschen. Und deshalb ist Jesus der Stein des Anstoßes. Das ist die menschliche Ursache der Verstockung Israels. Nun kommen wir auf die dritte Linie des Apostels Paulus in Kapitel 11. Zweck und Ziel der Verstockung Israels. Paulus beginnt dieses 11. Kapitel mit der Frage, ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Unter dieser eindeutigen Überschrift entfaltet Paulus in Kapitel 11, dass die Verstockung Israels nicht Gottes letztes Wort, sondern Teil eines universellen Heilsplanes Gottes ist, der sich in 4 Phasen, in 4 großen Heilsetappen vollzieht. Phase 1, die Verse 1 bis 10. In Phase 1 glaubt nur ein Überrest aus Israel nach Wahl der Gnade. Wie schon zur Zeit des Elia hat Gott sich zu allen Zeiten in Israel einen sogenannten heiligen Überrest nach Wahl der Gnade übrig gelassen. Die Masse des Volkes aber ist verstockt worden. Römer 11, Verse 5 und 7 schreibt Paulus, also ist nun auch in der jetzigen Zeit, und das gilt bis zum heutigen Tage unverändert, also ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest im Volk Israel nach Wahl der Gnade. Heute sind das die sogenannten messianischen Juden. Die Juden, die Israel als den Messias ihres Volkes erkannt haben, die sind heute der Überrest nach Wahl der Gnade. Was Israel sucht, hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen, die Masse des Volkes, sind verstockt worden. Also, das ist Phase 1. Ein Überrest, eine Auswahl aus Israel glaubt, der Rest des Volkes verstockt. Phase 1. Phase 2, die Verse 11 bis 15. In Phase 2 darf jetzt eine Auswahl aus den Nationen zum Glauben hinzustoßen. Die Verstockung Israels bedeutet nicht, dass sie dauerhaft fallen und liegen bleiben sollen, sondern durch ihren Fall kann jetzt das Heil auch zu den Nationen kommen. Jetzt darf auch eine Auswahl aus den Nationen glauben. Und zu dieser Auswahl aus den Nationen gehören auch wir. Auch wir. Wir sind Phase 2. Und jetzt macht Gott dieses Großartige, dass er diese Auswahl aus Israel nimmt, die Auswahl aus den Nationen nimmt und aus diesen beiden den einen Leib des Christus bildet. Aus Juden und Griechen. Ein Leib, 1. Korinther 12. Aber auch das, die Gemeinde aus Juden und Griechen, diese zwei Auswahltruppen, die jetzt die Gemeinde bilden, den Leib des Christus, auch das ist nur eine Zwischenetappe und noch nicht das Endziel der Wege Gottes. Paulus sagt in Römer 11, ab Vers 11, sind sie, die Masse des Volkes Israel, denn nun gestrauchelt, auf dass sie fallen sollten? Ist das Ganze jetzt nur der Sinn, dass sie fallen, stürzen, liegen bleiben, an Rand geräumt werden, aus und vorbei? Nein, das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Unsere Situation, wir. Wenn aber ihr Fall, das heißt also der Fall der Masse des Volkes Israel in den Unglauben, in die Verstockung, wenn ihr Fall der Reichtum der Welt, auch von uns hier heute, ist, wenn ihr Verlust der Reichtum der Nationen ist, wie viel mehr wird es erst ihre Vollzahl sein? Denn wenn ihre Verstoßung und Versöhnung, wenn ihre Verstoßung die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre volle letzte Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Also der Gedankengang des Apostels Paulus ist der, wenn schon der Fall und Verlust Israels der Reichtum der Welt ist, wenn schon die Verstoßung Israels die Versöhnung der Welt bedeutet, was wird erst an Reichtum und Leben entstehen, wenn Israel in seiner Vollzahl von Gott wiederhergestellt und angenommen werden wird? Das ist die herrliche Perspektive, von der Paulus hier ausgeht. Und damit kommen wir zu Phase 3, die Verse 16 bis 29. In Phase 3 wird ganz Israel zum Glauben kommen und errettet werden. Wie das geschehen wird, erklärt Paulus in Römer 11, ab Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei. Das ist also ein echtes göttliches Geheimnis. Und das ist es leider auch für viele Christen bis heute geblieben. Ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr euch nicht selbst klug dünkt, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist. Ja, so ist es. Bis. Diese Verstockung ist zeitlich limitiert. Bis. Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird. Und also auf diese Art und Weise wird ganz Israel errettet werden. Wie geschrieben steht, es wird aus Zion der Erretter kommen, er wird die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Vers 29, Begründung, denn die Gnadengaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Die Verstockung Israels wird so lange dauern, bis die Vollzahl aus den Nationen eingegangen sein wird, bis aus Zion der Erretter kommen wird. Wenn die Gemeinde aus allen Nationen ihre von Gott gesetzte Vollzahl erreicht hat, wenn das letzte Glied auf dieser Welt von Gott zu seiner Gemeinde, zum Leib des Christus hinzugetan worden ist, der letzte, das letzte Glied, in diesem Moment ist die Vollzahl aus den Nationen in den Leib des Christus eingegangen. Dann wird Christus die Gemeinde zu sich hin entrücken und sie vollenden. Auf Erden kommt es dann zu dieser letzten großen Drangsalzeit, der sogenannten Zeit unter dem Tag des Herrn. Und dann kommt Christus mit seiner Gemeinde wieder auf den Ölberg zur Aufrichtung seines Reiches auf dieser Erde und zur Errettung ganz Israels. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Retter kommen. Das sind die beiden Merkmale für die Errettung ganz Israels. Erstens, die Vollzahl aus den Nationen muss eingegangen sein und zweitens, aus Zion muss jetzt der Erretter kommen. Und das erfüllt sich in der Entrückung, der erste Teil, wenn quasi die Gemeinde vollzählig ist, und wenn dann mit der Gemeinde Christus auf den Ölberg kommt, sein Volk erretten und dann auch es zum Glauben führen wird, als ganz Israel. So wie geschrieben steht in Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken, jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Sacharja 12, 10, ich werde über das Haus Davids, über die Bewohner von Jerusalem, den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen. Und an jenem Tag wird ein Quell geöffnet sein dem Haus Davids für Sünde und für Unreinigkeit. Und dann kommt, was der Prophet Jesaja, Kapitel 66, Vers 8 sagt. Wer hat das gehört? Wer hat dergleichen gesehen? Kann ein Land an einem Tag zur Welt gebracht oder eine Nation mit einem Mal geboren werden? Ja, an diesem Tag. An diesem Tag wird eine Nation, die Nation Israel, ganz Israel, an einem Tag geboren werden. Und Sacharja 3, Vers 9 spricht der Herr, ich will die Ungerechtigkeit dieses Landes hinwegnehmen an einem Tag. An einem Tag. Juristisch der Tag von Golgatha, faktisch heilsgeschichtlich dieser Tag hier, wenn der Herr auf den Ölberg sichtbar in Macht und Herrlichkeit wiederkommt und das Volk Israel endlich erkennt, Mann, er war ja doch unser Messias. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Es wird ergreifend geschildert in Sacharja 12, wie jeder einzelne Stamm, jede einzelne Sippe wehklagen wird vor ihm. Herr, du, doch du. Und das alles, dass dieser Tag kommt, hat seinen Grund ausschließlich darin, dass die Gnadengaben und die Berufung Gottes unbereubar sind. Weil die Verheißungen für Israel festgemacht sind in Gott selbst. Gott zieht keine seiner Zusagen jemals zurück. Seine Gnadengaben und Berufungen sind unbereubar, werden nie zurückgenommen, nie für ungültig erklärt. Da sagt Gott nie, das tut mir leid, das bereue ich jetzt aber, das ziehe ich zurück. Und nur weil das so ist, haben wir Heilsgewissheit, ja? Auch wir. Weil die Gnadengaben und die Berufung Gottes unbereubar sind. Ja, und dann ist immer noch nicht Schluss. Ist immer noch nicht Schluss. Ist Gott immer noch nicht am letzten Ziel seines Heilsplanes. Und dann lesen wir den Versen 30 bis 36, Phase 4. Und in Phase 4 gilt, was wir in Römer 11, 32 lesen. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen, auf dass er alle begnadige. Jetzt sagt Paulus, jetzt zeige ich euch noch, dass dieser ganze Weg mit Israel über Verstockung und Gericht und Beiseitestellung bis hin zu dem Tag, an dem sie dann ganz Israel Errettung bekommen hat, dass das alles bei Gott Modell ist. Für sein Heilswirken noch eine Ebene drüber, an seiner ganzen Schöpfung. Denn Gott hat alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen. Alle, alle, auf dass er alle begnadige. Alle. Gott zeigt, dass die Befreiung Israels letztlich nur Modell für die Verstockung und für die Befreiung aller ist. Gott hat in seinem Gerichtshandeln alle in den Unglauben eingeschlossen,
aber mit einem Ziel, auf das er alle begnadige, aber eben nicht alle auf einmal.
Und so umfassend sein Gerichtshandeln ist, so umfassend ist auch sein Heilshandeln. Sein Heil ist nicht kleiner als sein Gericht. Niemand bleibt im Gefängnis des Unglaubens zurück. Alle werden begnadigt zum Glauben. Gericht und Heil gehören bei Gott immer zusammen. Und das führt Paulus ins Staunen und in die Anbetung. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unausforschlich sind seine Wege und seine Gerichte, wie unausspürbar seine Gedanken. Da sagt Paulus, wow, da stehe ich vor und sage, das kriege ich in meinen Kopf nicht rein. Ja, ja. O Tiefe des Reichtums, er preist und lobt. Und dann bindet er den ganzen Heilsweg Gottes mit seinen Geschöpfen in einen einzigen herrlichen Satz, ganz kurz zusammen. Römer 11, 36. Denn aus ihm und durch ihn und in ihn hinein sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit hinein in die Äonen. Amen. Das kommt im griechischen Grundtext ganz kurz. Aus ihm, durch ihn, hinein in ihn, tapanta, das All. Punkt. Ganz kurz wird das im Griechischen beschrieben. Das ist die Zusammenfassung des gesamten Heilshandelns Gottes. Alles kommt aus ihm. Alles wird durch ihn weiter bewegt, zum Ziel gebracht, durch Gericht und Gnade. Er trägt das All. Aber das alles hat ein Ziel. In ihn hinein, tapanta, alle Dinge, das All. So groß ist unser Gott. So herrlich und anbetungswürdig. Amen. Betest du mit uns? Meine Stimme ist jetzt am Ende. Komm.
Ja, wollen wir noch miteinander beten? Ja, Herr, habe Dank, dass wir heute wieder dein Wort hören durften. Habe Dank, dass du den Holger die Kraft geschenkt hast, uns sein Wort zu sagen. Und wir dürfen ja ehrfürchtig davor stehen, was wir hören durften. Und wir möchten dich bitten, Herr, lasse dein Wort in uns weiter wirken und dass wir weiter in deinem Wort forschen. Und so dürfen wir uns dir der Gnade anbefehlen für den Heimweg. Behüte und bewahre du uns in unsere Häuser hinein und so es dein Wille ist, führe uns hier wieder unter dein Wort zusammen. Dein Name werde geheiligt und gepriesen, Herr. Amen.